Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. So langsam geht's auf die 100. Folge zu. Dauert noch ein bisschen, aber wir sind jetzt schon bei Folge 82. Ich weiß nicht genau welche, aber
82, wenn ich helfen darf. 82. Einer muss ja von uns den Überblick behalten. Das bin dann wohl ich.
Ja. Genau, und das Ich hat auch einen Namen, das ist nämlich Tanina.
Grüß Gott.
Seite.
Danke dir, Peter. Wir haben heute tatsächlich Fall 82, der heißt Vitamin K. Und ich glaube, bei vielen Eltern, da klingelt es jetzt schon. Dieser Fall, ihr Lieben, ist mit einer Triggerwarnung versehen. Das haben wir uns so überlegt, weil in dieser Folge Tatort Krankenhaus verstirbt ein Säugling. Das ist die kleine Lisa Marie. Und wenn das ein Thema ist, das ihr nur schwer ertragen könnt, dann solltet ihr diese Folge vielleicht nur in Teilen hören oder mit jemandem zusammen oder vielleicht auch ganz auslassen.
Ja, wir freuen uns aber ansonsten über alle, die heute wieder mit dabei sind. Und Tanina hat recht, auch für uns ist der Fall um die kleine Lisa Marie schon eine Herausforderung. Aber auch solche Dinge passieren, und wenn wir mit der Schilderung ein Stück weit sensibler und aufmerksam machen können, dann hat das schon einen ganz enormen Wert.
Das ist auf jeden Fall in unserem Sinne und in eurem wahrscheinlich auch. So, Peter, wir starten wie immer mit einer Hörermail. Die kommt von dem David oder David.
Genau, David. Und David schreibt: Hallo ihr beiden, nach wie vor seid ihr mein Lieblingspodcast. Vielen Dank dafür, David. Das hören wir sehr gerne. Er sagt weiter oder schreibt weiter: Ich bin selber in der Biologie tätig, BTA-Ausbildung und derzeit im Studium. Mhm. Ich habe mich gefragt, wie es mit der Haftung aussieht, wenn auf Grundlage von falschen Laborwerten eine Therapie durchgeführt wird, die dann eine Fehlbehandlung durch den Arzt zur Folge hat. Meines Wissens nach gibt es in Krankenhäusern meist ein internes Labor, aber für die seltenen Fälle, in denen ein externes Labor in Anspruch genommen wird, bei Hausärzten zum Beispiel, führt er aus, wie verhält es sich da? Beispielsweise der Arzt erkennt, dass die angeordnete Therapie zur Verschlechterung keine Verbesserung des Zustandes beiträgt, sich aber lediglich auf diese Werte verlassen kann. Liebe Grüße, David.
David, ich liebe diese Frage jetzt schon und bin ganz gespannt, was Peter dazu zu sagen hat.
Ja, in unserem Buch, das im Übrigen jetzt mittlerweile auch als Hörbuch erschienen ist, findet ihr auch dazu einen Fall. Hört euch das gerne an oder lest es gerne nach. Darum wollen wir hier einfach mal nur in aller Kürze darauf eingehen. Ja, was David anspricht, ist die sogenannte horizontale Arbeitsteilung. Also das heißt, man darf sich darauf verlassen, was der vorher tätige Kollege festgestellt hat. Beispielsweise ein Radiologe stellt eine Fraktur, also einen Bruch fest. Dann kann man davon ausgehen, dass es sich tatsächlich auch um einen Bruch handelt. Das ist auch bei Laborwerten so. Also wenn die Laborwerte übermittelt werden, kann man davon ausgehen, dass diese zutreffend sind. Es sei denn, es liegt auf der Hand, dass das nicht stimmen kann, ne? Dass der Bruch nicht vorliegt oder dass die Laborwerte falsch sein müssen, weil die völlig außer der Norm sind, dann muss der Arzt das hinterfragen und darf sich im Rahmen dieser horizontalen Arbeitsteilung nicht darauf verlassen. Dann kommt es selber auch zu einer Haftung bei ihm. Aber im Regelfall kann man sich schon darauf verlassen, ohne dass man dann haftungsrechtlich in Anspruch genommen wird. Mhm. Wenn man jetzt aber erkennt, dass die angeordnete Therapie zu einer Verschlechterung führt, dann kommt irgendwann der Moment, wo auch dann der Arzt erkennen muss, so darf es nicht weitergehen, es führt zu einer Verschlechterung, vielleicht stimmen doch die Laborwerte nicht. Mhm. Dann ist er so im Bereich der eigenen Haftung und da muss er sehen, dass er das nochmal hinterfragt und dann entsprechend eine andere Therapie anordnet und in die Wege leitet.
Also das ist wirklich nur in dem Fall, wenn Zweifel aufkommen oder wenn es einfach zum kompletten Krankheitsbild nicht passt. Ich frage mich auch, wie soll das sonst auch in der Praxis laufen? Du kannst ja als Arzt nicht sagen, ja, da sind jetzt die Laborwerte, das checken wir direkt nochmal nach und dann machen wir nochmal Laborwerte. Wenn das jetzt jeder macht, dann kommt man ja zu nichts.
Genau, das muss auch so sein. Anders geht's in der Praxis auch gar nicht. Ne? Und das halte ich auch für richtig, dass da die Haftung sehr restriktiv gehandhabt wird seitens der Gerichte.
Mhm. David, vielen Dank für deine Mail und danke dir, Peter, für deine Erläuterung. Und ja, damit können wir jetzt eigentlich zu unserem heutigen Fall kommen. Wie gesagt, das ist ein sehr tragischer Fall. In dem begleiten wir die ersten Monate von Lisa Marie. Es ist ein ganz kleines Mädchen, ein Säugling, dessen Start ins Leben tragisch verläuft und bei dem wir sehen, wie eng medizinische Entscheidungen, Vorsorge und auch Schicksal miteinander verknüpft sind. Lydia und Leon sind ein Paar, Ende 20 und frisch verheiratet, also frisch in Anführungszeichen. Für die beiden fühlt es sich nach 3 Jahren immer noch so an. Die zwei kennen sich schon seit der Schule. Ihre Familien sind schon lange miteinander befreundet. Sie fahren gemeinsam in den Urlaub. Lydia und Leon haben einen Plan für ihr gemeinsames Leben. Erst im Job Fuß fassen. Lydia arbeitet seit ihrer Ausbildung in einem Gartencenter und hat dort eine gute Position. Leon hat seit 3 Jahren den Meisterbrief als Maurer in der Tasche und arbeitet bei einer renommierten Baufirma. Für beide ist klar, sie wollen noch unter 30 Eltern werden. Und sie sind froh, dass sie in dieser Hinsicht von ihrer Familie nicht gedrängt werden. Und als Lydia im Frühling nach doch sehr eindeutigen Anzeichen einen Schwangerschaftstest macht und der positiv ausfällt, ist sie überglücklich und ihr Mann Leon auch. Er ist so überwältigt, dass er sofort ein romantisches Wochenende in Venedig bucht. Soweit so schön. Die Schwangerschaft verläuft ohne Komplikationen und die Geburt der kleinen Lisa Marie genauso. Wir starten auch mit guten Vorsätzen ins neue Jahr. Wir ölen unsere Stimmen mit leckeren Drinks von Holy. Was hast denn du da im Glas, Peter?
Das ist eine der neuen Sorten von Eistee und der schmeckt wie klassischer Eistee, aber man muss kein schlechtes Gewissen haben. Er ist nämlich vollkommen zuckerfrei.
So viel zu unseren guten Vorsätzen. Ich probiere hier gerade mich mal an einem Milchshake und ich bin total begeistert. Der ist total cremig. Der schmeckt, also es ist Banane habe ich genommen. Es gibt aber auch Haselnuss und sowas alles. Und das mixt man schön, ein Pülverchen, das ist ein Holy Kadea aus den kleinen Pulvertüten, in Milch. Das schmeckt wirklich wie aus der Eisdiele. Und auch da ist so gut wie kein Zucker drin. Es gibt übrigens von Holy auch noch Energy Drinks. Also ich würde mich an eurer Stelle da wirklich mal durchprobieren. Und ihr werdet mit Sicherheit was Leckeres finden.
Und wenn ihr mit dem Code TATORT online bestellt bei Holy, bekommt ihr noch 10% Rabatt.
Ich würde es jetzt gerne erst austrinken, aber wir müssen noch ein bisschen was tun, ne?
Ja,
rein
geht's los
in unseren Podcast. Kurz nach der Geburt findet noch im Kreissaal die erste Vorsorgeuntersuchung statt, die sogenannte U1. Gewicht, Größe, Kopfumfang, Reflexe, Muskeltonus, alles wird überprüft. Blut aus der Nabelschnur entnommen, um den pH-Wert zu bestimmen und einen möglichen Sauerstoffmangel auszuschließen. Dann kommt die entscheidende Frage an Lydia. Möchten Sie Ihrem Kind Vitamin K geben? Die meisten Eltern, die uns jetzt hören, wissen mit Sicherheit Bescheid, was hier gemeint ist. Für alle anderen, Peter, was hat es damit auf sich, Vitamin K?
Ja, möchten Sie Ihrem Kind Vitamin K geben? Also das ist sicherlich eine kleine Entscheidung, hat aber eine enorme Bedeutung. Für manche Babys kann sie sogar lebensrettend sein. Vitamin K hat nach der Geburt eine entscheidende Funktion für die sogenannte Blutgerinnung. Im Körper gibt es bestimmte Eiweiße, die für die Blutgerinnung notwendig sind, die sogenannten Gerinnungsfaktoren. Und ohne Vitamin K können diese Faktoren nicht aktiviert werden. Das Blut kann nicht richtig gerinnen. Ein Vitamin K-Mangel kann bei Neugeborenen schwere Blutungen auslösen, zum Beispiel im Gehirn, im Magen-Darm-Trakt oder auch an der Haut. Und selbst kleine Verletzungen können dann lebensbedrohlich sein, wenn die Blutgerinnung nicht funktioniert.
So, jetzt müssen die Eltern dieser Vitamin-K-Gabe aber nicht zustimmen.
Nein, das müssen sie nicht. Den Eltern steht es vollkommen frei, ob sie zustimmen oder ablehnen. Da gibt es keine Verpflichtung. Genau wie bei Impfungen ist auch Vitamin K keine Pflichtgabe. Das medizinische Personal weist in den meisten Fällen auf die Risiken eines Vitamin-K-Mangels hin, etwa die angesprochenen möglichen Blutungen im Gehirn oder in anderen Organen.
Jetzt ist die Situation nach der Geburt so, Lydia ist erschöpft, sie ist überwältigt von den vielen Eindrücken und sie weiß auch wenig über das Vitamin. Andererseits hat sie vorher mit engen Freunden schon darüber gesprochen, kurz, und die haben ihr abgeraten. Das hat sie noch im Hinterkopf. Also sie hat deren Argumente auch noch im Ohr, das braucht man nicht. In der Muttermilch ist ja auch Vitamin K. Im Prinzip hat sie recht.
Ja, Im Grundsatz haben die Freunde von Lydia recht. Aber die Menge von Vitamin K in der Muttermilch ist im Regelfall sehr gering und reicht auch nicht aus, um die Blutgerinnung beim Neugeborenen zuverlässig zu sichern. Das ist zumindest, glaube ich, die ganz herrschende Meinung in der Medizin. Und deshalb wird die externe Gabe von Vitamin K weitestgehend und auch eigentlich durchgehend empfohlen, auch wenn gestillt wird. Und ohne ausreichend Vitamin K können selbst kleinste Blutungen, wir haben es angesprochen, lebensbedrohlich sein, vor allem im Gehirn. Und Neugeborene können es kaum selbst herstellen. Die Zufuhr von außen ist deshalb essentiell.
Die ersten Stunden und Tage nach der Geburt scheinen völlig normal. Lydia hat auch eigentlich ganz andere Sorgen, als sich jetzt über Vitamin K Gedanken zu machen. Denn während der Schwangerschaft hatte ihre Frauenärztin den Verdacht geäußert, dass die kleine Lisa Marie ohne Gallenblase zur Welt kommen könnte. Das klingt erstmal sehr dramatisch, ist es aber oft gar nicht.
Ja, richtig. Manchmal wird bei einem Baby festgestellt, dass die Gallenblase fehlt. Und wenn die Leber und die Gallengänge normal arbeiten, hat das Kind meist überhaupt keine Beschwerden. Anders ist es, wenn die Gallengänge selbst betroffen sind, wie beispielsweise bei einer Gallengangatresie. Dann staut sich die Galle in der Leber. Es kommt zu Gelbsucht und zu schweren Leberschäden. Und in solchen Fällen sind Operationen und manchmal sogar Lebertransplantationen notwendig.
Also, so schlimm ist die Lage nicht bei Lydia. Sie ist nämlich sehr erleichtert, als eine Sonografie zeigt, dass die Gallenblase ihres Babys vorhanden ist. Aber schon bald bemerkt sie, dass der Urin der Kleinen dunkel wird. Der Säugling beginnt sich heftig und ja, wie fontänenartig zu erbrechen. Und außerdem verfärbt sich die Haut des Mädchens gelblich. Die Hebamme und auch die Kinderärztin beruhigen sie immer wieder. Das ist alles hier im Normalbereich. Aber Lydia spürt, hier stimmt irgendwas nicht. Sie beobachtet jede Bewegung, jeden Schrei, jeden Erbrechenstrahl ihres Babys. Sie macht sich riesige Sorgen und mit denen fühlt sie sich in der Klinik alleingelassen. Trotzdem darf sie nach Hause ihr Kind mitnehmen. Sie freut sich darauf, endlich zu Hause zu sein und das Familienleben so richtig auszuprobieren. Dann allerdings am 31. Lebenstag eskaliert die Situation. Lisa Marie schreit ununterbrochen. Lydia fährt ins Krankenhaus und dort trifft sie zufällig auf einen Oberarzt der Pädiatrie. Der wirft einen Blick auf das kleine Mädchen und erkennt sofort die Gefahr. Innerhalb weniger Minuten wird das Baby in die Neurochirurgie verlegt. Die Kleine hat eine Hirnblutung. Zwei Operationen innerhalb von 3 Tagen sollen jetzt ihr Leben retten. Und das ist nur der Anfang. Auf einmal ist die Galle von Lisa Marie wieder ein Thema. Die Ärzte vermuten eine Gallengangatresie. Also eine Blockade der Gallengänge, die Leber sehr stark schädigen kann. Und ohne sofortige Behandlung drohen irreversible Schäden. Lisa Marie wird also ein drittes Mal operiert nach der Kasei-Methode.
Ja, diese Kasei-Operation, das ist eine äußerst komplexe Methode, bei der die äußeren Gallengänge entfernt, eine Dünndarmschlinge entnommen und direkt mit der sogenannten Leberpforte verbunden wird. Und das Ganze mit dem Ziel, dem natürlichen Ziel, den Gallenfluss wiederherzustellen. Und was diesen Eingriff so anspruchsvoll macht, ist zum einen ein sehr, sehr kleines Operationsfeld. Die Leber und die Gallengänge bei Neugeborenen sind winzig klein, oft nur wenige Millimeter groß. Und die Chirurgin oder der Chirurg muss die blockierten Gallengänge komplett entfernen und gleichzeitig eine stabile Verbindung zur Dünndarmschlinge schaffen. Und dabei ist eine feinste Präzision gefragt und das häufig über mehrere Stunden mit teils erheblichem Blutverlustrisiko.
Jetzt können wir uns natürlich vorstellen, wie groß die Sorgen ihrer Eltern sind. Bei der kleinen Lisa Marie gelingt der Eingriff. Die Galle kann jetzt wieder in den Darm abfließen, die Leber wird entlastet und jetzt funktioniert auch die Verdauung wieder. Trotz des Erfolgs bleibt das Kind extrem verletzlich. Leberfunktion, Blutgerinnung und Infektanfälligkeit, all das muss ständig überwacht werden. Die ersten Monate bringen etwas Ruhe in die ganze Geschichte, doch nach etwa 3 Monaten verschlechtern sich die Werte des Mädchens und zwar dramatisch. Ein Wasserkopf entsteht. Weitere Operationen werden nötig und schließlich versagt die Leber von Lisa Marie. Sie hängt jetzt an der Dialyse und ja, um es jetzt kurz zu machen, ihr Zustand ist wirklich dramatisch und er ist lebensbedrohlich. Peter, ehrlich gesagt, ich kann die Dialyse jetzt gerade nicht so wirklich zuordnen. Die kommt doch bei versagenden Nieren zum Einsatz. Also warum wird sie denn jetzt bei Lisa Marie nötig? Wir reden ja im Moment eigentlich eher von Galle und Leber.
Ja, das hängt beides miteinander zusammen. Also Dialyse macht man, wie du schon richtigerweise sagst, normalerweise, wenn die Nieren nicht mehr arbeiten. In dem Fall von schwerem Leberversagen passiert aber oft beides. Die Leber baut keine Giftstoffe mehr ab und die Nieren versagen zusätzlich. Und deshalb wird die Dialyse als Überbrückung eingesetzt, um das Blut zu reinigen und um Zeit zu gewinnen, meistens bis hin zu einer Lebertransplantation.
Ja, Lisa Marie hat diese Zeit leider nicht mehr. Ihr Zustand verschlechtert sich, die Atmung wird immer schwächer, ihr Körper verträgt keine Intubation mehr. Und nach 7 Monaten und 5 Tagen stirbt ja dieses kleine Häufchen Mensch in den Armen ihrer Mutter. Also so ein Fall geht natürlich jetzt persönlich sehr nahe, uns beiden hier auch. Und trotzdem, Peter, musst du natürlich jetzt überlegt und juristisch an die Sache ran, weil die Eltern von Lisa Marie haben dich aufgesucht und deine Hilfe gesucht. Auf den ersten Blick stelle ich mir das ehrlich gesagt ziemlich schwierig vor. Erstmal emotional. Und dann haben wir in diesem Fall ja gehört, es gibt ja so viele Komponenten. Also die Gallenblase, die erst nicht da sein soll, dann aber wird festgestellt nach der Geburt, sie ist es doch. Das Vitamin K, das Lydia abgelehnt hat für ihre Tochter. Vielleicht gab es Fehler bei den Operationen, die dann folgten. Also welche Punkte sind denn hier wichtig? Das ist wie so ein Riesenknäuel, was du uns jetzt hier entwirren musst.
Ja, das ist auch gar nicht so einfach, dieses Knäuel, wie du sagst, zu entwirren. Also wir haben hier über den medizinischen Dienst der Krankenversicherung ein Gutachten in Auftrag gegeben. Alle kennen die Norm, du natürlich auch. Das ist der Paragraph 66 SGB Römisch 5. Mhm. Da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist eine wichtige Vorschrift, dass die Krankenkassen behilflich sein sollen bei der Einholung von Behandlungsfehlergutachten. Und das war bis 2013, bis das sogenannte Patientenrechtegesetz, richtigerweise heißt das Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten, eingeführt worden ist. Bis dahin war das eine sogenannte Kann-Vorschrift. Also die Kasse konnte helfen, musste es nicht. Und dann wurde 2013 aus dieser Kann-Vorschrift eine Soll-Vorschrift, dass sie quasi müssen, ist fast zu einem Muss geworden. Nur in Ausnahmefällen kann die Krankenkasse noch sagen, nee, wir holen kein Gutachten ein. Und da hat sich auf mehr als 40 Seiten ein sehr renommierter und habilitierter Facharzt für Kinderheilkunde mit der Leidensgeschichte von Lisa Marie auseinandergesetzt. Mhm. Ja, vielleicht, damit wir das nicht zu sehr verkürzt darstellen oder vielleicht noch verfälschen, seine wesentlichen Feststellungen und Bewertungen, die hat Tanina einmal zusammengefasst.
Ja, also er sagt, jeder Säugling braucht zusätzlich Vitamin K. So kann das Risiko einer Vitamin K-Mangelblutung gesenkt werden. Doch wann, in welcher Form und Menge sollte Vitamin K dem Neugeborenen verabreicht werden? Vitamin K nimmt eine Schlüsselfunktion bei der Bildung von Blutgerinnungsfaktoren wie Prothrombin ein. Bei einem Vitamin-K-Mangel kann es zu Hirn-, Haut- und Darmblutungen kommen. Darüber haben wir auch gesprochen. Da Neugeborene noch keinen ausreichenden Vitamin-K-Speicher besitzen, sind sie auf Vitamin-K-Zufuhr nach der Geburt angewiesen. Wir wissen, Lydia hat diese Vitamin-K-Gabe ja abgelehnt. Für das Kindesalter ist die Lebertransplantation nach Gallengangatresie eine der häufigsten Transplantationsindikationen. Mhm. Dabei ist die Gallengangatresie selten und kommt nur in einem von 20.000 Fällen bei Neugeborenen vor. Das sind knapp 40 Fälle in Deutschland pro Jahr. Wie es überhaupt zu diesen Fällen kommt, ist nach wie vor ja so ziemlich unbekannt und nicht erschlossen. Dagegen das Behandlungsziel ist völlig klar: Überleben mit der eigenen Leber, auch um Spenderorgane zu sparen. Die Operation wurde erfolgreich vorgenommen und die Anastomose war initial funktionsfähig. Es war in Ordnung, die Eltern und das Kind nach Hause zu entlassen. Im Laufe einiger Monate zeigte sich allerdings, dass der Gallefluss in den Dünndarm nicht funktionierte. Und ein chronisches und akutes Leberversagen machte eine Lebertransplantation akut erforderlich, die aber wegen des fortgeschrittenen Wasserkopfes und einem Multiorganversagen nicht mehr zustande kam.
Ja, also dieses Gutachten eines wirklich sehr renommierten Kinderheilkundlers, das sah sich einigen Fragen unsererseits ausgesetzt. Die haben wir dann auch gestellt und die Krankenkasse gebeten, ihm das einmal vorzulegen, dass er noch so ein paar ergänzende Fragen beantwortet. Und das hat er auch getan. Ja, es führte aber nicht dazu, dass er sich zu einer anderen Entscheidungen durchringen konnte. Also er sagte nach wie vor, er könne keine Fehler in der Behandlung feststellen. Es sei alles richtig gemacht worden und hier ist kein Ansatzpunkt, den Ärzten, die im Krankenhaus da tätig waren, etwas anzulasten.
Damit habt ihr euch aber noch nicht zufrieden gegeben. Also ihr habt, glaube ich, noch mal den Versuch unternommen, eine Begutachtung zu machen.
Ja, wir haben den Versuch unternommen, über die Gutachterkommission der Ärztekammer noch ein Schlichtungsverfahren durchführen zu lassen. Das scheiterte aber daran, dass das beschuldigte Krankenhaus dazu seine Zustimmung verweigert hat. Und dieses Verfahren setzt aber die Zustimmung aller Beteiligter voraus und sonst kann das Verfahren nicht durchgeführt werden. Und so war es leider hier auch. Wir haben über diesen Weg leider kein weiteres kostenfreies Gutachten und damit eine zweite Meinung erhalten. Und ja, jetzt stellt sich die Frage für Lydia, was hat sie in Händen? Sie hat ein aus ihrer Sicht negatives Gutachten eines sehr renommierten Arztes. Ein weiteres Gutachten hat sie leider nicht bekommen. Für ein Privatgutachten haben ihr die finanziellen Mittel gefehlt. Dann war die Frage, würde sie überhaupt, wenn sie jetzt klagen würde, weil die Gegenseite natürlich nicht reguliert bei negativen Gutachten, würde sie überhaupt Prozesskostenhilfe erhalten? Weil die Prozesskostenhilfe hat immer zwei Voraussetzungen. Einmal, dass man wirtschaftlich nicht in der Lage ist, einen Prozess zu führen. Das wäre in dem Fall von Lydia möglicherweise noch der Fall gewesen. Aber die zweite Voraussetzung ist, dass es hinreichende Erfolgsaussichten geben muss. Also, dass man in der Sache zumindest hinreichenden Erfolg haben könnte. Mhm. Und wenn man jetzt nur negative Gutachten hat, dann ist es schwierig, das Gericht zu überzeugen, dass es Erfolgsaussichten gibt. Und dann kann auch die Prozesskostenhilfe aus diesem Grund abgelehnt werden. Also das war schon ein erhebliches Risiko. Und auch bei hypothetischer Gewährung von Prozesskostenhilfe ist es ja so, man kann trotzdem den Prozess verlieren und muss dann die Kosten der Gegenseite, die anwaltlichen Kosten der Gegenseite selber tragen. Die sind mit der Prozesskostenhilfe nicht abgedeckt. Die übernimmt immer nur den eigenen Anwalt, die Gerichtskosten und die Kosten für den Sachverständigen, aber nicht die gegnerischen Anwaltskosten. Das ist mitunter auch ein Kostenfaktor, der ganz schön zu Buche schlägt. Und das muss man auch im Vorfeld wirklich sorgsam überlegen. Und diese Überlegungen haben bei Lydia dazu geführt, das Verfahren nicht fortzusetzen, also nicht vom Außergerichtlichen ins gerichtliche Stadium überzugehen. Da war ja einfach das Risiko zu groß, dass sie da auch Schiffbruch erleidet und keinen Erfolg haben wird. Und darum ist das Verfahren an dieser Stelle beendet worden.
Also ich stehe hier gerade komplett fassungslos. Vielleicht viele unserer Hörer auch. Du hast jetzt sehr, sehr viel juristisch ausgeführt und auch von diesem renommierten Gutachter und Kinderarzt gesprochen. Also gehen wir jetzt davon aus, dass da wirklich kein Fehler passiert ist, dass das alles schicksalhaft eingetreten ist und Lydia und ihr Mann schicksalhaft ihr Kind verloren haben.
Ja, da müssen wir zumindest Stand jetzt, es gibt ja keine weitere Begutachtung. Vielleicht hätte ein anderer Mediziner dann eine andere Auffassung vertreten. Aber im Moment ist es so, dass der Gutachter sagt, ja, da ist nichts falsch gemacht worden. Sie hat die Vitamin-K-Gabe abgelehnt. Die hätte vorgenommen werden müssen. Dann wäre es nicht zu diesen Folgen gekommen. So die Auffassung des Gutachters, des MDK. Mhm. Ja, das ist das, was wir in Händen haben. Man hätte jetzt, wie gesagt, ein weiteres Gutachten einholen können. Vielleicht wäre da der Gutachter zu einer anderen Auffassung gekommen. Aber diese Möglichkeiten haben nicht bestanden. Und darum bleibt es insofern jetzt ja vielleicht ein Stück weit ungeklärt, aber lässt sich nicht weiter aufklären, ob vielleicht eine Haftung doch möglich gewesen wäre.
Tragisch, dieser Fall. Sehr, sehr tragisch. Lässt mich so ganz betroffen hier gerade stehen.
Ja, mitunter ist das aber so. Wir haben ja auch die Fälle, die jetzt noch ein bisschen anders gelagert sind, wo wir sehr wohl positive Gutachten haben, wo es aber auch keine Prozesskostenhilfe gibt. Der Mandant, die Mandantin haben keine Rechtsschutzversicherung, haben vielleicht ganz überwiegende Erfolgsaussichten in einem Klageverfahren. Aber es gibt im Arzthaftungsrecht und in den meisten anderen gerichtlichen Fällen nie eine hundertprozentige Sicherheit. Und wenn ein Restrisiko beispielsweise von nur 10% besteht, aber das dann so reinschlägt finanziell, dass man vielleicht einen Schaden hat von mehreren Tausend oder mehreren 10.000 Euro oder sogar im sechsstelligen Bereich, diese Kostenrisiken gibt es, da muss man sich überlegen, kann ich das Risiko eingehen, auch wenn ich 90% Erfolgsaussichten habe. Das muss dann gut überlegt werden. Und mitunter wird davon Abstand genommen, wenn vielleicht auch kein Prozessfinanzierer gewonnen werden kann. Dann sagt man sich, obwohl ich beste Aussichten habe, dieses 10%ige Restrisiko, das kann ich nicht eingehen, weil dann ist vielleicht mein Häuschen weg, das ich bewohne, weil ich muss die Kosten irgendwie aufbringen. Also das will dann gut überlegt sein und darum ist es wichtig, dass man da wirklich einen Anwalt wählt, der das objektiv bewertet, der auch die Risiken beschreibt und der sich auch nicht scheut zu sagen, Sie haben zwar beste Aussichten, aber überlegen Sie, ob Sie es wirklich angehen wollen, weil Sie müssen aus eigener Tasche das alles bezahlen und es besteht das Risiko, dass Sie den Prozess verlieren und dann Kosten in der Höhe ja, zu tragen haben.
Also für den Gutachter war die Sache ja klar, die Eltern von Lisa Marie hätten ihr nach der Geburt die Vitamin-K-Gabe ermöglichen müssen. Bei dir aus juristischer Sicht, würdest du sagen, haben die Eltern von Lisa Marie noch einen anderen Fehler gemacht?
Nee, das ist, denke ich, der entscheidende Fehler. Ich weiß aber auch, dass es die Auffassung gibt, dass Vitamin K nicht extern zugeführt werden muss. Also da sind die Auffassungen in der Medizin doch recht unterschiedlich, obwohl es eine ganz klar beschriebene, herrschende Meinung gibt, wie der Jurist es gern sagt. Und die ist, dass Vitamin K hinzugefügt werden muss, extern. Aber die Fachmediziner, die jetzt den Podcast lauschen, haben vielleicht da noch eine differenziertere Meinung zu. So war zumindest die Meinung des sehr renommierten Kinderarztes und in dem Moment hatten wir jetzt erstmal keine andere Möglichkeit, weil wir auch mit der Aufklärung nicht weiterkamen. Das ist immer eine Rechtsfrage. Aber da ist Lydia auch umfassend aufgeklärt worden. Es ist ihr dringend geraten worden, der Vitamin-K-Gabe zuzustimmen. Das hat sie nicht getan. Also auch da sind wir nicht weitergekommen. Und ja, da war das Risiko einfach zu groß, jetzt in den Prozess zu gehen.
Ach, ja, es bleibt eine bittere Geschichte. Da ist ein Kind gestorben, ein ganz junges, kleines Mädchen.
Ja, und es ist auch juristisch natürlich unbefriedigend, dass man jetzt quasi ja, vor einer finalen Klärung durch die Gerichte aufgeben muss. Aber in manchen Fällen ist das die sicherlich vernünftigere Entscheidung.
Das war unser Fall für heute, Tatort Krankenhaus. Wenn Ärzte Fehler machen, ihr wisst, immer eine Woche exklusiv auf RTL Plus, kostenfrei und dann überall, wo ihr sonst gerne Podcasts hört. Peter, ich danke dir für diesen Fall, den wir wahrscheinlich alle erstmal so ein bisschen sacken lassen müssen. Und nächste Woche hast du einen neuen Fall für uns. Freue ich mich schon drauf.
Genau. Und bis dahin sagen wir trotz allem zusammen
Tschüss. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.